Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Nie wieder Krieg. Damit das so kommt, müssen viele Wege beschritten, erprobt, verworfen werden. Dass steter Schüler- und Jugendaustausch viel bewirken kann, das haben wir in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Deutsch-französischer, deutsch-britischer, deutsch-amerikanischer Jugendaustausch. Es sind Freundschaften gewachsen, Feindschaften verschwunden. Bis jetzt. Der Krieg in der Ukraine hat den deutsch-russischen Jugendaustausch der vergangenen Jahre ausgebremst. Darüber reden wir gleich. Außerdem blicken wir nach Frankfurt an der Oder. Dort entsteht ein Zentrum für Ukrainistik. Bislang gab es das an deutschen Hochschulen nicht. Die Zukunft beginnt heute und da die freundschaftlichen Verbindungen zwischen Völkern Zeit brauchen, um zu wachsen, haben die Bundesrepublik Deutschland und die Russische Föderation im Jahr 2004 ein Regierungsabkommen über eine jugendpolitische Zusammenarbeit geschlossen. Auf dieser Grundlage arbeitet die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch mit Sitz in Hamburg. Eine Stiftung in öffentlich-privater Partnerschaft, an der unter anderem das Bundesfamilienministerium und die Hansestadt Hamburg beteiligt sind mit Fördergeldern für Seminare und Austauschreisen mit allgemeinbildenden und Berufsschulen, mit Lehrern und Jugendorganisationen. Und jetzt? Seit dem 24. Februar herrscht Krieg. Russland hat die Ukraine überfallen und in der Folge dieses Überfalls findet aktuell auch, was den deutsch-russischen Schüler- und Jugendaustausch angeht, keine Zusammenarbeit der Stiftung mit staatlichen russischen Stellen statt. Was bedeutet das? Das will ich jetzt Thomas Hoffmann fragen, den Geschäftsführer der Stiftung. Herr Hoffmann, seit 2006 ist die Stiftung aktiv. Wie hat sich der Jugendaustausch denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Hat sich da schon so eine Entfremdung der Deutschen und der Russen gezeigt? Wurde es also zunehmend schwieriger für Sie?
Das kann man jetzt für den Jugendaustausch gar nicht so feststellen. Also in der Zusammenarbeit mit Russland hat es eigentlich in den vergangenen Jahren eine starke Intensivierung gegeben und auch eine Vertiefung der Zusammenarbeit. Also gerade in verschiedenen Themen sind die Russen sehr stark auch auf Anforderungen, die von der deutschen Seite kamen, sehr stark zugegangen.
Zum Beispiel?
Naja, am Anfang war es so, dass von der russischen Seite sehr stark gesagt wurde, wir wollen eher eine Avantgarde-Förderung, das heißt junge Menschen, die später mal auch Funktionen im Staat übernehmen, eher stärken durch Jugendaustausch. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich eine Breitenförderung. Und da hat sich in den letzten Jahren Russland sehr stark auf die deutsche Position zubewegt, sehr viel Werbung gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eher kleinere Veranstaltungen, damit sich die Teilnehmenden intensiver kennenlernen können, pädagogische Konzepte greifen. Weil am Anfang hatten die Russen die Vorstellung, Großveranstaltungen zu machen mit vielen hunderten Teilnehmenden. Auch hier hat die russische Seite sehr stark sich auf die deutsche Seite zubewegt und nicht zuletzt auch mit unserem Anspruch, auch neue Zielgruppen zu erreichen, also auf Hauptschulen zuzugehen, auf junge Menschen in berufliche Ausbildung, da Angebote zu machen. Das hat die russische Seite mitgetragen und auch mitgestaltet.
Also wieder erwarten eine Annäherung zwischen Deutschen und Russen in den letzten Jahren?
Also natürlich irgendwie hat bei uns auch die Annexion der Krim durch Russland eine große Rolle gespielt. Und entsprechend waren die Probleme auf der politischen Ebene die ganze Zeit da. Allerdings viele Probleme, die natürlich auch in dem ganzen Umfeld waren, haben sich im Jugendaustausch in der Form so nicht realisiert. Das heißt, es hat auch von der russischen Seite einen sehr großen Bedarf gegeben, ein sehr großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland. Teilweise auch mit dem Argument, mit anderen Ländern ist die Zusammenarbeit schwierig, weil wir wollen auch eine inhaltliche Zusammenarbeit. Und häufig mit anderen Ländern ist es sehr stark nur ein Delegationsaustausch, wo man wenig inhaltlich arbeiten kann. Und mit der deutschen Seite geht das. Und viele Themen, die ja für junge Menschen auch relevant sind, wie Klimaschutz, aber auch wie gestalte ich Inklusion, wie verändert sich die Welt und wie nehme ich das wahr, das waren für die deutsche wie für die russische Seite spannend. Themen, die natürlicherweise sich im Austausch widerspiegeln, natürlich auch wie auch kulturelle Themen.
Jetzt arbeiten Sie mit den staatlichen Stellen nicht mehr zusammen seit Beginn des Krieges. Können Sie in anderer Weise da noch anknüpfen an dem, was gewachsen ist?
Wenn ein Krieg andauert, Menschen sterben, ist aus unserer Sicht im Moment ein Austausch auch nicht möglich. Wir rufen dazu auf, mit den Partnern in Russland in Kontakt zu bleiben. Aber jetzt Veranstaltungen zu machen, halten wir nicht für das richtige Signal. Das zum einen, zum anderen natürlich auch, um die russischen Partner auch nicht in schwierige Situationen zu bringen. Durch die russische Verschärfung der Gesetzgebung ist es ja, dass die russische Seite noch nicht mal sagen darf, dass es einen Krieg gibt. Der heißt ja in Russland spezielle militärische Operation. Und allein an diesem Punkt wird es natürlich schwierig, überhaupt eine Veranstaltung zu machen, wenn man das Kind nicht beim Namen nennen darf.
Das heißt, damit sind auch Online-Austausche, also nicht nur realer Austausch vor Ort betroffen, dass Sie sagen, wir machen das aktuell gerade nicht.
Wir beraten die Akteure im Austausch, dass im Moment es schwierig ist, Veranstaltungen zu machen und es möglicherweise die Partner in Gefahr gebracht werden, wenn man so etwas macht. Und dass es deshalb, solange der Krieg andauert, keine Veranstaltungen durchgeführt werden sollen. Aber der Kontakt, der soll gehalten werden und wir geben Ratschläge, wie man das am besten macht, wie man auch auf vorsichtige Sprache achtet, sobald es sozusagen keine Kommunikation mehr ist zwischen zwei Personen, sondern wenn mehrere Personen in einem digitalen Raum sind. Also es ist ja auch so, dass in Russland derzeit, wenn sich jemand gegen den Krieg äußert, Haftstrafe bis zu 10 Jahren im Raum steht und teilweise strahlt es auch auf das familiäre Umfeld. Das heißt, irgendwie, wenn jetzt die Tochter auffällt durch eine Position gegen den Krieg, wird möglicherweise der Vater einbestellt auf der Arbeit, was denn seine Tochter denn da so tut und ob er denn auch weiß, dass es möglicherweise Folgen für ihn hat auf seiner Arbeitsstelle.
Wie blicken Sie auf die Zukunft des deutsch-russischen Jugendaustausches heute?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also, weil es ist, kommt ja auch darauf an, wie lang dieser Krieg noch andauert und wie er geführt wird. Und da kann im Moment niemand sagen, tatsächlich, wie er geführt wird und wie lange er dauert. Und aber alles das wird auch eine Auswirkung haben auf das danach. Das heißt, wie wird man dann auch das danach irgendwie gestalten können? Wird es in irgendeiner Form auch eine Möglichkeit geben, wieder mit staatlichen Strukturen zusammenarbeiten zu können oder nicht? Das kann man heute gar nicht mehr sagen. Andererseits ist es auch so, dass Russland ja auch weiterhin Nachbar sein wird. Inwiefern es dann auch wichtig ist, dass es kommunikative Verbindungen gibt, auch nach Russland, die ja jetzt auch in diesen 15 Jahren des Jugendaustausches entstanden sind, dass man diese Brücken hält. Das könnte ein wichtiger Punkt sein, auch überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen. Aber was da möglich sein wird und wie, kann man jetzt kaum absehen.
Könnte der Krieg das Ende der deutsch-russischen Jugendaustausche sein für lange, lange Zeit?
Die Gefahr besteht, ja.
Thomas Hoffmann, der Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Es ist schon traurig, dass wir in Deutschland über die wechselvolle Geschichte der Ukraine und die Kultur des Landes so wenig wissen. Die Ukraine ist seit 1991 unabhängig, zuvor gehörte sie zur Sowjetunion. Doch erst heute rückt uns das Land näher durch den Krieg, interessieren wir uns für die östlichen Nachbarn. An den Hochschulen und Universitäten hätte das Interesse schon deutlich früher da sein können, doch die Ukrainistik wurde nicht als eigenes Fach, sondern sehr stiefmütterlich im Rahmen der Slawistik erforscht und gelehrt. Das darf nicht so bleiben, hat sich die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gesagt. Dort soll nun ein Zentrum für Ukraine-Studien eingerichtet werden, das erste bundesweit. Christoph Richter über das Ansinnen.
Ja, wir haben ganz klar einen Nachholbedarf, das kann man so feststellen,
sagt Julia von Blumenthal, die noch Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und künftige Chefin der Berliner Humboldt-Universität. Ukrainistik führe hierzulande ein Nischendasein, werde lediglich als Teilbereich der Slawistik gesehen, sagt Bojena Kosakiewicz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am deutschlandweit einmaligen Lehrstuhl Entangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und so sei es auch nicht verwunderlich, dass kaum jemand in Deutschland etwas vom Holodomor gehört habe, dem von Stalin verordneten Massenmord an Ukrainern.
Ja, es wurde ganz viel versäumt. Also so einfach Bild der Ukraine in Deutschland wurde sehr stark von Vorurteilen beeinflusst. Wenn es Ukraine-Forschung betrieben wurde, dann herrschten gewisse Themen vor, wie Antisemitismus und Nationalismus, ganz wichtige Themen, die ernsthaft erforscht werden sollten. Aber das sind nicht die einzigen Themen, die Ukrainistik prägen. Es ist auch großartige Literatur, es ist auch Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte. Das alles muss auch betrieben werden.
Der Dichter Taras Schewtschenko, der Komponist Artem Wedel oder Rihori Savitsch-Skovoroda sind hierzulande so gut wie unbekannt. Die Ukraine war bis zum Beginn des Angriffskriegs durch Russland für viele Deutsche, auch für Akademikerinnen und Akademiker, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Während es an Universitäten wie Cambridge oder Harvard bereits seit den 1970er Jahren Ukraine-Studies gibt, fehlt eine eigenständige und umfassende wissenschaftliche Befassung mit der Ukraine an deutschen Hochschulen. Das soll sich nun in Frankfurt oder ändern, erklärt Uni-Präsidentin und Politikwissenschaftlerin Julia von Blumenthal. Ihr Anspruch ist es, in Frankfurt oder die Ukraine-Forschung breit gefächert aufzustellen.
Es geht um die Bündelung der wissenschaftlichen Expertise und das kann nur interdisziplinär sein.
Wenn ukrainische Sprache, Geschichte und Kultur wissenschaftlich, aber nur als ein kleiner Teil innerhalb der Slawistik abgehandelt werde, bestehe die Gefahr, dass wegen des deutlich größeren Umfangs der Russistik auch die russische Perspektive dominiere, unterstreicht Andriy Portnov. Der 42-Jährige kommt aus dem ukrainischen Dnipro, hat in Warschau promoviert, danach an renommierten europäischen Universitäten gelehrt und ist seit 2018 an der Viadrina, Inhaber des bislang einzigen Lehrstuhls für ukrainische Geschichte in Deutschland. Man brauche ein Ukraine-Zentrum auch, um das Agieren der ukrainischen Gesellschaft besser zu verstehen, warum sich beispielsweise die breite Öffentlichkeit im Laufe des Kriegs so stark hinter Selenskyj versammelt und gegen Putin aufgestellt habe.
Und um das zu verstehen, muss man diese ganze Sache mit politischer, kultureller, ökonomischer auch Vielfalt in der Ukraine und in Osteuropa, also nachzudenken und anders zu denken. Das heißt, nicht Nationalismus, sondern Vielfalt der Ukraine ist der Hauptgrund, warum diese Gesellschaft so stark gegen so schreckliche militärische Invasion steht.
Ein Zentrum für Ukraine-Studien müsse schnellstmöglich in Frankfurt oder etabliert und aufgebaut werden. Bald müsse es passieren, schiebt Ukrainist Portnov hinterher. Frankfurt oder sei prädestiniert, so Portnov weiter, da man an der Ukraine nah dran sei. Nicht nur durch die relative örtliche Nähe, sondern durch den schon bestehenden akademischen Austausch mit Partnern, wie etwa der Universität in Kharkiv. Und man wolle künftig die Vernetzung von Ukraine-Spezialisten an der Europa-Universität Viadrina vorantreiben. Das Potsdamer Wissenschaftsministerium unter der Führung der Sozialdemokratin Manja Schüle, selbst gebürtige Frankfurterin, signalisiert Interesse. Doch konkrete Angaben, welche finanziellen Mittel benötigt werden, ob es überhaupt realistisch ist, dass schon so bald Geld fließen kann, dazu will sich derzeit niemand äußern.
Bleiben wir noch einen Moment in der Hochschulwelt, dort, wo Menschen promovieren können. Doch manche Dissertation genügt nicht den wissenschaftlichen Anforderungen, wird aber doch akzeptiert, obwohl in Teilen plagiiert. Erst am Freitag hatten wir hier bei Campus und Karriere über entsprechende Vorwürfe berichtet, die sich auf die Doktorarbeit von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Springer-Unternehmens, beziehen. Heute zu Beginn der Woche gleich neue Plagiatsvorwürfe, jetzt an Martin Huber, den neuen Generalsekretär der CSU. Da soll es nicht nur kleine handwerkliche Fehler geben, sondern viele verwendete Quellen seien nicht richtig kenntlich gemacht worden. Die LMU prüft und wir bleiben von Campus und Karriere dran.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Über 3 Millionen Menschen sind bislang vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Ob und wie man sie nach der humanitären Grundversorgung in den Arbeitsmarkt integrieren kann, diese Frage stellen sich aktuell viele Länder. Und auch die Frage, ob wir voneinander lernen können, möglicherweise auch aus den Erfahrungen von 2015. Damals kamen ebenfalls viele Flüchtlinge. Eine OECD-Konferenz heute stellte ebenfalls die Frage. Und da sagte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, es hänge alles davon ab, wie lange die Menschen in Deutschland bleiben wollen.
Also jemand, der die Erwartung hat, dass er relativ schnell zurückkehrt, wird weniger in Sprache investieren, wird weniger in Arbeitssuche investieren und wird sich natürlich weniger dann am Ende auch in den Arbeitsmarkt integrieren als Menschen, die erwarten, dass sie dauerhaft hier bleiben.
Laut einer aktuellen Umfrage wollen 90% der Flüchtlinge allerdings bis auf Weiteres bleiben. Nur 5% planen für eine baldige Rückkehr, sagt Thomas Liebig von der OECD. Das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus.
Aufgrund dieser ganzen komplexen Situation mit der Unsicherheit über die Bleibeperspektiven werden Maßnahmen benötigt, die einerseits die Integration im Gastland fördern, aber auch andererseits bei der Rückkehr in die Ukraine hilfreich sind. Wir sprechen hier von Dual Intent.
Mit der Fluchtbewegung aus Syrien 2015 sei die jetzige jedenfalls nicht vergleichbar.
Die Erfahrungen mit vorangegangenen Flüchtlingen können aufgrund der vielen Besonderheiten, die wir in dieser Situation haben, doch nur sehr eingeschränkt übertragen werden.
Denn die Struktur der Menschen aus der Ukraine sei komplett anders als die der Syrer 2015. 40% der geflüchteten Ukrainer sind Kinder und Jugendliche. Über 80% der Erwachsenen im erwerbstätigen Alter sind Frauen. Sehr viele Menschen sind älter und haben psychische und physische Einschränkungen. Das Bildungsniveau sei außerdem deutlich höher als bei den überwiegend jungen Männern, die 2015 nach Deutschland kamen. Wesentlich mehr Menschen aus der Ukraine verfügen über einen Hochschulabschluss. Inwieweit dieser allerdings mit deutschen Abschlüssen vergleichbar ist, sei fraglich. Gleiches gelte für Berufsqualifikationen. Gunilla Finke vom Bundesministerium für Arbeit plädiert in diesen Fällen für bürokratiearme Lösungen.
Bei uns jetzt einmal die Verpflichtung, dass wir unabhängig davon, ob Menschen eine Zeugnisbewertung haben, also festhalten, dass die Selbstauskunft reicht, um in qualifizierte Beschäftigung durch die Bundesagentur für Arbeit vermittelt zu werden. Also wenn wir versuchen, bildungsadäquat zu vermitteln, das hat da seine Grenze, wo Arbeitgeber nicht dazu bereit sind. Und das ist leider vielfach der Fall, weil gerade auch Arbeitgeber in Deutschland für sehr, sehr viele Tätigkeiten gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verlangen.
Dennoch seien aufgrund der Bildungsvoraussetzungen die Integrationschancen in den Arbeitsmarkt aber eher günstig. Aufgrund der Familienkonstellation eher schwierig, meint Herbert Brücker.
Wir wissen schon aus der Ukraine, dass wir ein Gendergefälle in der Erwerbsbeteiligung haben. Aber Frauen sind deutlich weniger erwerbstätig als Männer. Das Gendergefälle ist noch mal höher als in Deutschland. Und dann sind die Frauen sind hier natürlich faktisch alleinerziehend, weil die Männer in der Ukraine sind. Und das stellt besondere Herausforderungen an die Integration.
Zudem wisse man von gut einer Viertelmillion Ukrainern, die schon lange in Deutschland leben, dass die Deutschkenntnisse sehr schnell wachsen, die Arbeitsmarktintegration aber lange dauert. Der Anteil der Erwerbstätigen sei niedriger als im Durchschnitt bei Migranten in Deutschland. Nach den Erfahrungen mit den geflüchteten Ukrainerinnen in Österreich sieht Petra Draxel vom Arbeitsmarktservice Wien allerdings gar nicht die Arbeitsmarktintegration als größte Herausforderung, sondern die im Bildungs- und Kinderbetreuung.
Also das ist wirklich ein Stress für alle Beteiligten, zu schauen, wie können die Kinder untergebracht werden, beziehungsweise wie können die jungen Menschen in Lernsysteme kommen, die ihnen auch das Lernen ermöglichen.
Auch in Deutschland sei das eine große Aufgabe, so die OECD. Darüber hinaus gehe es jetzt darum, schnell eine Regelung zur Anerkennung von in der Ukraine erworbenen Berufsabschlüssen zu finden. 20% der Geflüchteten haben nach Selbstauskunft im Bildungs- und Gesundheitssektor gearbeitet, einem Sektor mit hoher Regulierung und Zugangshürden. Wichtig seien außerdem Sprachkurse und spezielle Arbeitsmarktprogramme.
Anja Nehls über das Ankommen ukrainischer Geflüchteter in den deutschen Arbeitsmarkt. Es gibt viele Dinge, die Jugendliche gerne neben der Schule tun. Musik hören oder selber machen, Freunde treffen, chatten, aber freiwillig Latein übersetzen, das gehört vermutlich zu den sehr seltenen Freizeitfreuden. Am Reuchlin-Gymnasium in Pforzheim haben sich Schülerinnen und Schüler gefunden, die genau daran Spaß haben. Sie widmen sich den Originaltexten von Johannes Reuchlin. Johannes Reuchlin, einer der wichtigsten Humanisten der Renaissance. In diesem Jahr jährt sich dessen Todestag zum 500. Mal und deshalb soll nun ein Text übertragen werden, der bislang nur auf Latein, aber nicht auf Deutsch vorliegt. Christian Röther hat mit den jungen Übersetzern gesprochen.
Sonntagvormittag, während Gleichaltrige auf den Sportplatz gehen, vorm Computer sitzen oder womöglich noch im Bett liegen, geht der 17-jährige Daniel Hutter in die Schule, freiwillig, um Latein zu übersetzen.
Wir werden schon immer mal wieder auch belächelt, wenn es dann wieder heißt, wir sind am Wochenende in der Schule, dann kommen, also ja, eigentlich kommt von sehr vielen Seiten Unverständnis. Aber als wir dann jetzt De Rudimentis Hebraicis abgeschlossen haben, war eigentlich auch schon eher ein bisschen Anerkennung zu spüren.
De Rudimentis Hebraicis ist ein Werk über hebräische Grammatik. Es war der erste Text von Johannes Reuchlin, den Daniel Hutter und Co. übersetzt haben. Am Reuchlin-Gymnasium in Pforzheim trifft sich die kleine Gruppe Freiwilliger seit über 2 Jahren. Anfangs waren sie zu 7, jetzt sind sie noch zu 5. Mit dabei ist auch die 16-jährige Corinne Brassert.
Normalerweise lesen wir einmal den Satz laut durch, dann klären wir Vokabelfragen und überlegen uns, wenn da bestimmte grammatische Konstruktionen vorkommen, was das dann eben ist. Und dann besetzen wir das so als Gruppe mehr.
Wir gehen natürlich die Texte nicht nur einmal durch, sondern wir machen da mehrere Durchläufe, um eben auch nochmal den Wortlaut zu klären, dass wir da die Begriffe wirklich auf den Punkt treffen.
Erklärt Luca Brunner. Er und die anderen begeistern sich nicht nur für Latein, sondern lernen außerdem auch Altgriechisch. Inzwischen hat sich die Gruppe einen neuen Reuchlin-Text vorgenommen. Er heißt De Arte Predicandi, von der Kunst des Predigens. Das Besondere, von dem Text ist noch keine deutsche Übersetzung veröffentlicht worden. Die Schülerinnen und Schüler leisten also Pionierarbeit, sagt Maximilian Hamrich.
Wir arbeiten jetzt in der Schule nebenbei schon an einer eigenen Veröffentlichung sozusagen, was natürlich eine riesige Motivation ist, da jetzt schon das, was man gelernt hat, anzuwenden und wissenschaftlich zu arbeiten.
Noch im derzeitigen 500. Todesjahr von Johannes Reuchlin wollen sie die Übersetzung veröffentlichen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Anfang Oktober das präsentieren können,
sagt der Lehrer, der das Projekt begleitet, Karl Boyer.
Anfangs war es mal ein Projekt, was zur begabten Förderung gehörte. Und jetzt ist es sozusagen freischwebend und läuft einfach weiter.
Auch weil die Schülerinnen und Schüler darin mehr sehen, als nur Latein zu lernen.
Wenn wir uns mit Reuchlin auseinandersetzen, dann befassen wir uns gleichzeitig eigentlich mit dem gesamten Denkgebäude unserer abendländischen Kultur,
sagt Julius Birk. Johannes Reuchlin gehörte der christlichen Religion an und setzte sich dafür ein, dem Judentum offen und fair zu begegnen, was man für viele seiner Zeitgenossen nicht behaupten kann. Auch deshalb sei Reuchlin heute noch von Bedeutung, meint Maximilian Hamrich.
Zum Beispiel wird in seinem Text erwähnt, wie er bei einem Juden gelebt hat und dort halt eben sich hat belehren lassen, sozusagen in der hebräischen Sprache, die ganzen Vorurteile, die ja typisch waren, nicht beachtet hat. Gerade eben dieses Aufeinanderzugehen und voneinander lernen wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Und das ist wahrscheinlich auch was wir alle mitnehmen werden von Reuchlin.
Und dann ist da, neben den skeptischen Fragen mancher Gleichaltriger, auch noch das Lob. Das hören die Jungübersetzer vor allem von Älteren, erzählt Luca Brunner.
Es ist schon so, dass man dort dann auch auf Bewunderung stößt von den Leuten, also eher der älteren, gebildeten Schicht und der Blick auf die Jugend dadurch natürlich auch ein Stück weit verändert wird.
Auf die Pforzheimer Jugend, die in ihrer Freizeit Pionierarbeit leistet, bei der Übersetzung des Humanisten Johannes Reuchlin.
Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.